Es ist für mich eine große Freude, in dieser wundervollen Halle Ihnen die Botschaft bringen zu dürfen. Ich lese zwei Bibelworte. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das andere Wort aus 5. Mose 18, Vers 10 bis 12. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du nicht lernen tun die Gräuel dieser Völker. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Weissager, oder ein Tagewähler, oder der auf Vogelgeschrei achte, oder ein Zauberer, oder Beschwörer, oder Wahrsager, oder Zeichendeuter, oder der die Toten frage. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Ich schicke voraus, dass ich nie in meinem Leben eine spiritistische Sitzung besucht habe. Ich muss das betonen, weil es ja immer wieder Verleumder gibt, die einem solche Dinge anhängen wollen. Ich lese auch keine spiritistische Literatur. Sie wird mir manchmal zugeschickt und dann geht sie ins Feuer. Was ich zu bringen habe, sind vorwiegend Dinge aus der Seelsorge. Alles Beispiele aus meiner eigenen Arbeit. Um gleich in medias res zu kommen, bringe ich ein Beispiel, nicht aus der Schweiz. Ich nenne keine Namen, verletze auch kein Beichtgeheimnis. Wenn mir schwerwiegende Dinge gebeichtet werden, frage ich immer, darf ich das ohne Namen verwenden? Wenn es nicht gestattet wird, dann nehme ich das gar nicht in meine Kartei auf. Eine junge Frau, 28 Jahre alt, kam anlässlich einer Evangelisation im Ausland, weder in der Schweiz noch in Deutschland, in meine Seelsorge. Sie erzählte, dass sie schon 8 Jahre lang in psychiatrischer Behandlung gewesen sei und sie habe ein Drittel ihres Vermögens für die Ärzte aufgebraucht. Und dann berichtete sie mir von ihrem Zustand. Sie hatte einen Kontrollierzwang. Wenn sie abends ins Bett ging, dann musste sie wohl 10-mal unter das Bett schauen, ob kein Mann darunter liegt. Oder sie musste 20-mal zur Türe, ob sie auch verschlossen sei. Sie hatte auch einen Waschzwang. Sie kam morgens nicht weg vom Waschen und konnte sich 20 Minuten lang die Hände waschen. Das Schlimmste von allem war ein ungeheurer Fresszwang. Esszwang kann man es nicht mehr nennen. Sie hat einen halben Eimer voll Essen in ihren erweiterten Magen aufgenommen, dann erbrochen und dann wieder von vorne angefangen. Sie kam also in einem erbärmlichen Zustand zu mir. Natürlich weiß sowohl der Arzt wie der Seelsorger, Es handelt sich hier um eine Zwangsneurose, dass Menschen irrsinnige Handlungen tun müssen, die unvernünftig sind. Der Psychiater hat viele Dinge versucht. Es gibt ja spezielle medizinische Methoden, um Zwangsneurotikern zu helfen. Da sie ja nun 8 Jahre lang bei Psychiatern und Psychotherapeuten gewesen war, habe ich gar nicht nach medizinischen Tatbeständen gefragt, sondern bin gleich auf mein spezielles Gebiet und habe sie gefragt, kommen Sie aus einer spiritistischen Familie? Prompt die Antwort, meine Großmutter war Spiritistin und die hat mich schon als Kleinkind mit in die spiritistischen Sitzungen genommen. Die Psychiater legen auf diese Zusammenhänge keinen Wert. Es sei denn, der Psychiater selber ist ein wiedergeborener Christ. Ich habe einmal mit Dr. Leschler über Zwangsneurosen gesprochen. Dr. Leschler war 35 Jahre Chefarzt einer psychiatrischen Anstalt, die Hohe Mark. Ich fragte ihn, haben Sie schon den Zusammenhang festgestellt zwischen Zwangsneurose und Spiritismus oder andere okkulten Praktiken? Er sagte nein. Meine weitere Frage, wenn Sie die Anamnese durchführen, also die Krankengeschichte aufstellen, fragen Sie Ihre Patienten nach spiritistischer Betätigung? Er sagte wiederum nein. Ich bat ihn dann, machen Sie es doch bitte in Zukunft so, dass Sie auch nach diesen Zusammenhängen fragen. Er befolgte den Rat. Es war vielleicht 12 Jahre oder 15 Jahre später. Da unterhielten wir uns wiederum, denn wir waren sehr befreundet. Und er sagte, Sie haben recht. Etwa die Hälfte meiner Zwangsneurotiker in den letzten 10, 12 Jahren kommen aus einem spiritistischen Milieu. Da haben wir es. Ungläubige Psychiater erkennen das nicht. Auch Psychiater, die nur Namenchristen sind oder nur äußerlich eingeschriebene Mitglieder einer Kirche, die merken das nicht. Das müssen Männer sein, die ihr Leben Christus total ausgeliefert haben und die auch Erfahrung besitzen. Das habe ich jetzt nur erzählt als einleitendes Beispiel. Und nun möchte ich Sie bitten, dass Sie auch einmal kurz sich die Geschichte des Spiritismus sagen lassen, bevor ich zu den verschiedenen Formen des Spiritismus komme. Wir kennen den Spiritismus schon in der vorchristlichen Zeit. Seit Menschengedenken haben die Tibeter Spiritismus getrieben und sie haben oft auch den Wahrsagetisch dazu benutzt, Mense Divinatorie. Heute wird das noch in Form des Tischrückens traditionsgemäß geübt, was die Tibeter vor 4000 Jahren schon getrieben haben. Wir wissen auch von den Druiden, dass sie spiritistisch eingestellt waren. Die Wahrsagetische sind auch den Römern bekannt gewesen. Tertullian hat im Jahr 200 diese Wahrsagetische zum Zweck des Spiritismus erwähnt. Und Marcellinus Ammianus kam wiederum darauf zurück im Jahr 380 nach Christus. Und er hatte damals schon den Prototyp des sogenannten Ouija Board. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen. Das ist ein runder Tisch, auf dem das Alphabet liegt und die Zahlen 0 bis 9. Und dann wird ein Pendel genommen und Fragen gestellt, die durch die Geisterwelt beantwortet werden sollen. Das haben die Tibeter schon betrieben und die Römer haben es von ihnen übernommen. Wir wissen vom Spiritismus auch in der alten katholischen Kirche. Gregor der Große hat im Jahr 600 die Totenmesse eingeführt, weil ihm mehrmals Mönche aus dem Totenreich erschienen sind, die ihm gesagt haben, er solle für sie Messen lesen, damit sie aus dem Fegfeuer befreit werden. Schon daran merkt man, dass diese Mönch-Erscheinungen, dass das spiritistische Vorgänge waren. Gregor der Große hat dann die Totenmesse in der katholischen Kirche eingeführt, die bis heute praktiziert wird in der katholischen Kirche. Luther nannte die Totenmessen einfach Spiritismus. Der Spiritismus bekam Auftrieb durch ein amerikanisches Ehepaar, John Fox, in Hightsville im Staat New York. Es war ein Spukhaus, in dem Gegenstände sich bewegten ohne natürliche Ursache. Sie merkten bald, dass die Klopfzeichen ein gewisses System enthielten und sie ließen sich mit diesen unsichtbaren Urhebern der Klopfzeichen auf ein Frage- und Antwortspiel ein. Die beiden Töchter von John Fox wurden dann berühmte Medien für das Tischrücken. Das Tischrücken kam in USA auf 1848, kam nach England herüber im Jahr 1852 und nach Deutschland im Jahr 1853. Im Haus des Farmers stürzte eines Tages eine Mauer ein und da kam ein Skelett zum Vorschein ohne Kopf. Ein andermal gaben die Klopfzeichen Auskunft, es würde ein Skelett im Keller verborgen liegen, vergraben. Sie haben den Kellerboden aufgegraben und fanden das Skelett. Das sind alles Dinge aus diesem Spiritistenhaus Fox in Hightsville. Zum Spiritismus gehören auch die Formen des Ahnenkultes in Ostasien. In Japan gibt es das sogenannte Higan- und Obon-Fest. Dieser Ahnenkult ist nicht nur eine Form der Pietät, sondern regelrechter Geisterkult, Dämonenkult. Die Japaner gehen auf den Friedhof und holen die Geister der Verstorbenen dort ab in ihr ehemaliges Wohnhaus. Dort wird das Leibgericht der Verstorbenen gekocht und gegessen Drei Tage lang sind angeblich die Geister der Verstorbenen im Haus. Sie beten zu denen, fragen sie um Rat in allen Entscheidungen und nach drei Tagen bringen sie die Geister wieder zurück auf den Friedhof. Die Japaner sind ein hochintelligentes Volk. Man sollte nicht glauben, dass die Japaner einen solchen Humbug durchführen. Für Spiritismus ist auch Brasilien bekannt, und zwar wesentlich drei Formen: Macumba, Umbanda und Kardec. Macumba ist der verbrecherische Spiritismus, bei dem auch Kinder geopfert werden. Ich habe die Beichte einer Kultmutter aus dem Macumba-Spiritismus in Rio de Janeiro abgenommen. Und dadurch habe ich Einblick bekommen in den Macumba. Der Umbanda-Spiritismus hat mehr eine religiöse Form. Und der kardecische Spiritismus ist sozial eingestellt. Kardec war ein Franzose, der sich für die Reinkarnation eines Druidenpriesters hielt. Eine besondere Form des Spiritismus ist dann auch der Voodooismus auf Haiti. Auch dort habe ich Beichten abgenommen. Ich hatte Vorträge in Port-au-Prince. Auch auf Haiti betreibt der Voodooismus Kinderopfer. Jedes Jahr wird ein King of Darkness oder Queen of Darkness gewählt, ein König der Finsternis oder eine Königin der Finsternis, und sie muss alle 14 Tage einen Säugling opfern und das Blut dem Teufel weihen. Wo die Kinder gestohlen werden um Mitternacht, da legt diese Queen of Darkness eine große Banane hin. Dann weiß die Familie, die Queen of Darkness hat unser Kind ausgesucht. Ich habe gefragt, macht die Polizei keine Nachforschungen? Denn im Jahr werden 26 Kinder geopfert. Die Antwort war, alle Polizeioffiziere sind Voodooisten. Und alle höheren Beamten des Staates sind Voodooisten. Wer nicht zu den Voodooisten gehört, kann nicht Offizier werden. Beim Heer kann ich eine höhere Beamtenstelle einnehmen. Selbst der Präsident, dem Namen nach Katholik, ist im Geheimen ein Voodooist. Und wenn die ganze Gesetzgebung nach dieser Richtung ausgerichtet ist, dann werden diese Kinderopfer nicht unterbunden. Offiziell, dem Gesetz nach, sind sie verboten, aber wer hält dieses Gesetz ein, wenn das ganze Land durchsetzt ist mit Spiritisten und Voodooisten? Das wäre ein kleiner geschichtlicher Rundblick. Nun muss ich aber auch vom religiösen Spiritismus einiges sagen. Ich habe vor Jahren eine Spiritistin aus dem Norden Europas kennengelernt, persönlich. Und sie hat eine Zeit lang mir auch ihre Rundbriefe geschickt. Sie behauptet, sie hätte von Zeit zu Zeit eine 5-stündige Audienz bei Christus. Kommt zurück und bringt dann seine Anweisungen und Botschaften zu den Menschen. Ich habe solche Botschaften bekommen und verbrannt. Religiöser Spiritismus sind auch die prophetischen Äußerungen der Prophetin Bertha Dudde, die 1965 starb. Bei ihrem Tod fand man 9000 prophetische Kundgaben. Religiöser Spiritismus ist auch das Heimholungswerk Christi von der Gabriele Wittek in Würzburg. Religiöser Spiritismus ist die geistige Loge in Zürich. Ich habe 1954 im Bethel eine Evangelisation gehalten und dabei die geistige Loge erwähnt. Und dann bekam ich Briefe von den Teilnehmern der Loge. Die wollten mich überzeugen, dass das biblisch echt ist, was sie dort treiben. Einer nannte Moses, Elia, Jesus, Paulus Spiritisten. Ein anderer schrieb mir, sie rufen nur die guten Geister, nicht die bösen Geister. Dem habe ich geantwortet, die guten Geister im Himmel, die kennen das Gebot Gottes, das Gott es verboten hat. Gute Geister melden sich nicht, auch wenn sie fromm tun. Es ist erst 2 Wochen her, da war ich bei einer Rüstzeit von Theologen. Und ein Pfarrer gab Bericht, dass er bei der geistigen Loge war, noch in der Zeit, als das Medium Beatrice Brunner lebte und wirkte. Sie ist ja, soviel ich weiß, vor 2 Jahren gestorben. Und dieser Pfarrer war dabei, wie die Beatrice Brunner in Trance fiel und wie Christus in der Ich-Form sich durch das Medium kundgab. Sind Sie der Meinung, dass das Christus war? Niemals. Das sind Geister der Verführung, die fromm reden. Und arglose Menschen fallen auf diesen okkulten Schwindel herein. Ich will das Kapitel religiöser Spiritismus abschließen, weil wir ja zur Hauptsache kommen müssen. Die Formen des Spiritismus. Es ist einfach unmöglich, im Rahmen eines Vortrages über alle Formen des Spiritismus zu sprechen. In dem roten Buch, das vorhin gezeigt worden ist, Okkultes ABC, sind 37 Seiten über den Spiritismus mit vielen Beispielen. Ich gebe Ihnen jetzt einige Beispiele aus meiner Seelsorge. Zunächst das Erlebnis eines evangelischen Pfarrers. Dieser Mann hat mich eingeladen zu einer Evangelisation. Im Lauf der Woche wünschte sich der Pfarrer private Auskunft über den Spiritismus. Er erzählte mir, ein Arzt des Dorfes, den ich auch persönlich kannte, hat ihn eingeladen zum Abendessen. Nach dem Abendessen schlug der Arzt ein Gesellschaftsspiel vor. Sie setzten sich um einen runden Tisch mit dem Alphabet und den Zahlen. Es war eben das Glasrücken, oder in den USA heißt es Ouija Board, in Frankreich heißt es Planchette, in Deutschland heißt es Psychograph oder im Volksmund einfach Buchstabierbrett. Der Arzt sagte dann dem Pfarrer, ich rufe jetzt einen Geist aus dem Totenreich und der soll unsere Fragen beantworten. Und tatsächlich tanzte ein kleines Likörgläschen auf dem Alphabet herum und der Arzt schrieb die Buchstaben zusammen und das war nun angeblich die Antwort aus dem Totenreich. Der Pfarrer hat das nicht geglaubt. Er dachte sofort an einen Trick. Er schaute unter den Tisch, er betastete die Glasplatte, ob Öl darauf ist. Er hat's nicht gefunden. 8 Tage später erhielt er die gleiche Einladung. Er ging wieder hin mit der Absicht und dem Vorsatz, diesen Schwindel will ich platzen lassen. Es ist ihm nicht gelungen. Er hat noch einige Sitzungen mitgemacht. Es waren spiritistische Sitzungen. Und da merkte er Veränderungen in seinem Glaubensleben. Wenn er beten wollte, fingen die Gedanken an zu schwirren. Wenn er auf der Kanzel stand, um zu predigen, bekam er schreckliches Kopfweh. Wenn er am Altar das heilige Mahl austeilen wollte, hatte er das Gefühl, als würde er mit einem Schwert in 2 Teile zerschnitten werden. Die Schmerzen wurden so schrecklich, dass er sich bei der Kirchenbehörde krank meldete und nach einigen Monaten bat er um seine Entlassung. Er hat aber der Kirchenbehörde nicht erzählt, was er mir erzählt hat. Dieser Pfarrer ist am Spiritismus zugrunde gegangen. Sobald er sein Pfarramt hinter sich gelassen hatte, waren auch die Schmerzen wieder weg. Das ist das sogenannte Resistenzphänomen. Mir haben schon Spiritisten gesagt, ich habe keine Belastung. Ich empfinde Frieden im Herzen. Ich habe keine Depressionen. Den Leuten sage ich, dann versuch mal, dich auf die Bibel zu konzentrieren oder aufs Gebet oder liefere dein Leben Jesus aus. Dann merkst du, dass der Teufel dich am Kragen hat. Der Teufel lässt ja die Leute in Ruhe, solange sie hinter ihm hermarschieren. Wenn aber ein Spiritist versucht, frei zu werden, zu beten, zu Jesus zu kommen, dann gibt es furchtbare Reaktionen. Das ist die Erfahrung, die ich Jahrzehnte gemacht habe. Das war das Beispiel eines evangelischen Pfarrers. Und nun bringe ich das Beispiel eines Arztes, der durch Gottes Hilfe heute Jesus nachfolgt. Er war 4-mal in meiner Seelsorge nach Vorträgen, die er gehört hatte. Auch dieser Arzt war ein Praktiker des Ouija-Boards. Und er hat erstaunliche Erfolge damit gehabt. Wenn ein neuer Patient ins Sprechzimmer kam, den er noch nicht kannte, dann fragte er das Ouija-Board, wie heißt er da draußen? Wo wohnt er? Was hat er für eine Krankheit? Und das Ouija-Board gab exakte Auskunft. Dann machte er weitere Experimente. Wenn man ihm das Foto einer Frau gab, er legte es aufs Ouija-Board und fragte nach den Personalien der ihm unbekannten Frau, dann hat das Ouija-Board alles richtig herausbuchstabiert. Ihr Name, ihr Wohnort, ihre Straße, ob verheiratet oder nicht, Kinderzahl und so weiter. Er hat fantastische Experimente gemacht. Wenn er mit einem D-Zug fahren wollte, ich kann sagen, wo es war, denn er hat mir offiziell Erlaubnis gegeben. Und seine Geschichte steht auch in dem Buch ABC. Wenn er wissen wollte, wann der D-Zug von Ulm nach Frankfurt geht, brauchte er keinen Fahrplan. Er fragte das Ouija-Board und bekam die richtige Auskunft. Das fantastische Beispiel war, dass er im Februar 1938, wo die ersten Unruhen entstanden mit der Tschechei, mit Österreich, da fragte er das Vichy-Board, kommt es zu einem Zweiten Weltkrieg? Das Vichy-Board antwortete, ja. Wann bricht er aus? Das Vichy-Board buchstabierte 1. September 1939. 18 Monate vorher wusste der Arzt um den Ausbruch des Weltkrieges und er konnte dann Lebensmittel hamstern. Das wäre eigentlich ein positives Ergebnis. Er hat Vorsorge machen können. Aber nun kommt die Kehrseite, weshalb er zu mir in die Seelsorge kam. Er sagt, in der Zeit, als ich das Vichy-Board betrieb, habe ich mich charakterlich verändert. Er wurde jähzornig. Was er früher nie getan hatte, er schlug seine Frau. Er wurde Kettenraucher, 60 bis 80 Zigaretten am Tag. Er wurde Alkoholiker. Er konnte eine ganze Flasche Cognac an einem Tag trinken, ohne besoffen zu sein. Er sagte mir, wenn ich weitermache, dann verliere ich meinen Verstand und lande im Irrenhaus. Natürlich habe ich ihm gesagt, verbrenn das Vichy-Board, das ist ja aus Holz, und ein Pendel wirf irgendwo in den Fluss, wo es am tiefsten ist, und liefere deine spiritistischen Bücher ab, die habe ich dann verbrannt. Er hat das willig getan, aber frei war er noch nicht. Ich habe ihn Schritt für Schritt seelsorgerlich betreuen müssen. Wir werden das nachher noch hören, was dazugehört. Es wurde ein Gebetskreis eingesetzt. Es dauerte 4 Monate. Dann war der Arzt frei, war Christ geworden. Er gab mir seine Geschichte auf 5 Schreibmaschinenseiten. Und ich habe den wesentlichen Teil in das Buch ABC aufgenommen. Natürlich auch ausführlich die Frage, wie wird man frei? Dieser Frage sind in dem Buch 80 Seiten gewidmet. So könnte ich Ihnen jetzt ein Beispiel nach dem anderen erzählen. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe, denn da fehlt eine Uhr. Wir wollen auch einmal die Fachleute dazu zu Wort kommen lassen. Hans Driesch, ein Parapsychologe und Philosoph, sagte, was das Vichy-Board und das Tischrücken zutage fördert, das käme aus dem Unterbewusstsein des Menschen. Er nannte das Steigrohre des Unbewussten. Nun frage ich Sie aber, konnte im Unterbewusstsein des Arztes verankert sein, dass er 18 Monate vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges das schon erfahren hat? Das kann nicht aus dem Unterbewusstsein kommen. Aber auch diese Frage untersuchten die Parapsychologen. Professor Bender von der Freiburger Universität, Professor Tenhef von der Utrechter Universität, Professor Osti von der Pariser Universität und so weiter. Sie sagen, es gibt ein plantragendes Weltsubjekt. In diesem plantragenden Weltsubjekt wären die Pläne aller Menschen verankert. Das heißt, unser Leben und Schicksal läuft ab nach dem Plan, der im Weltsubjekt schon vorhanden ist. Andere sagen, es gibt eine Weltseele und ein Medium kann durch eine Participation mystik, durch eine mystische Vereinigung, sich mit der Weltseele verbinden und könnte dort die Pläne aller Menschen ablesen. Natürlich sind das Fiktionen von Fachleuten. Was Professor Osti in Paris sagte vom Conscience Universelle, vom Weltbewusstsein und Weltseele, das ist für uns Christen Gott. Und der lässt sich nicht von einem spiritistischen Medium in die Karten schauen. Die Zukunftsvorausschau ist auf diese Weise nicht erklärbar. Nicht umsonst hat das Alte Testament die Wahrsagerei und die Zukunftsschau durch Spiritisten und Okkultisten verboten. Im Alten Testament wird dieses ganze Gebiet Dämonenkult genannt. Und wer sich mit den Dämonen einlässt, der verbrennt sich die Finger dabei. Ich habe noch mehr Erklärungen hier, aber ich bin heute Abend von der Zeit gehetzt. Ein sehr schwieriges Problem sind die Phantombildungen, die ja in spiritistischen Sitzungen erscheinen können und sie können sogar fotografiert werden. Ein Freund von mir, evangelischer Pfarrer, ging mit einem Professor der Theologie in Berlin in die Sitzung eines Materialisationsmedium. Ich habe ihn gewarnt, aber er war neugierig, ob das nicht alles Schwindel und Humbug ist. Und er hat in der Sitzung vom Medium oder vom Zirkelleiter verlangt, ich möchte Philipp Melanchthon sehen, den Freund von Martin Luther. Kaum hatte er das ausgesprochen, da sah er ein Phantom vor sich, weiß gekleidet, aber mit dem Gesicht von Philipp Melanchthon. Er hatte eine Kamera bereit, unter der Jacke versteckt, holt die Kamera raus und knipst. Der Zirkelleiter hat furchtbar mit ihm geschimpft und sagt, das hätte den Tod des Mediums bedeuten können. Das stimmt tatsächlich. Bei spiritistischen Medien ist das Licht gefährlich. Ich habe nicht die Zeit, um das alles zu erläutern. Und nun hat er den Film entwickeln lassen und war gespannt, ob er etwas auf dem Film hat. Und er hat doch tatsächlich ein schlechtes Bild von Melanchthon auf dem Film gehabt. Er hat das Bild Kollegen gezeigt, die sagten, ja, eine schlechte Aufnahme von Philipp Melanchthon. Das sind Phantommedien. Die sind in Deutschland sehr selten. Ich habe ein solches Medium in der Aussprache gehabt in Frankfurt, ein anderes Medium in Hamburg. Das sind hart gebundene Menschen. Es kommt ganz selten vor, dass ein praktizierendes Medium den Weg zu Christus findet und frei wird. Aber unmöglich ist es nicht, denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ich muss nun in einem weiteren Abschnitt über die Auswirkungen der spiritistischen Praktiken zu sprechen kommen. Das Material stammt aus meiner Kartei. Ich habe angefangen, solche seelsorgerlichen Dinge zu sammeln im November 1930. Also immerhin eine Erfahrung von 56 Jahren. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo es Besprecher gab. Und ich habe in unserem Dorf manche Geschichten gehört, kam auch in Berührung mit zwei Frauen, die Besprecherei betrieben, mit Hilfe des 6. und 7. Buch Moses. Also November 1930 begann ich mit dieser Sammlung. Es sind heute schon mehr als 20.000 Beispiele. Ich brauche also nichts aus den Büchern holen. Meine Kartei ist ausführlich genug. Wenn Spiritisten im Spiritismus bleiben, haben sie keine sonderlichen Anfechtungen. Wenn sie aber versuchen, ihr Leben Christus auszuliefern, dann hakt der Teufel ein. Denn der will es nicht zulassen, dass seine Jünger aus der Reihe tanzen. Der Arzt, von dem ich sprach, sagte, als er geistlich aufwachte, da merkte er, dass er ein jähzorniger Mensch geworden war. Jähzorn, Geiz, Hartherzigkeit sind häufige Folgen des Spiritismus. Kettenraucher, extreme Alkoholiker, Kleptomanen, das sind Stehlsüchtige, Pseudomanen, das sind Lügensüchtige, und Pyromanen, das sind Feuersüchtige. In Lüneburg wurde vor Jahren 10 historische Häuser niedergebrannt. Der Oberstaatsanwalt von Lüneburg hat mich um ein Gutachten gebeten. Ich bin zu ihm gereist. Ich sagte ihm, ich kenne die Pyromanen. Das sind meistens Menschen, die als Säuglinge magisch besprochen worden sind. Magische Besprecher gibt's genug bei euch in Appenzell im Emmental und in vielen Alpentälern, bei uns im Schwarzwald und der Lüneburger Heide und so weiter. Ganz Schleswig-Holstein ist voll davon. In Lübeck hat mich Pfarrer Brauer in die Sprechstunde einer Besprecherin geführt. Die hat ein Wartezimmer wie ein Arzt mit 20 Stühlen. 150 Besprecher allein in der Stadt Lübeck. Dann können Sie sich vorstellen, was die für Unheil anrichten. Das ist ein Gebiet. Ein anderes Gebiet der Auswirkungen sind Nervenschwäche, Depressionen, Häufung von Psychosen. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich sage nicht, der Spiritismus ist die Ursache der Geisteskrankheiten. Ich sage nur, es ist der Nährboden. Es ist das Milieu, in dem Geisteskrankheiten sehr häufig auftreten. Gläubige Psychiater in England und New York sagten mir, dass der Spiritismus die Nervenheilanstalten von London und von New York füllt. Aber die Psychiater, die nur Namenchristen sind oder Atheisten, die merken das nicht. Eine weitere Gruppe von Auswirkungen sind die Hautkrankheiten. Die Hautkrankheiten nehmen von Jahr zu Jahr zu. Ekzeme, Allergien. Ich habe heute schon mit meinem Freund und Fahrer, der mich hierher gefahren hat, darüber gesprochen. In Besprecherfamilien zeigt sich bei den Nachkommen eine Fülle von Hautkrankheiten. In der Lüneburger Heide, ich gebe ein Beispiel, kam eine junge Frau in die Seelsorge. Ihr ganzer Körper war bedeckt mit Ekzemen. Ich fragte sie, waren Sie schon in fachärztlicher Behandlung? Ja, schon einige Jahre. Dann stelle ich keine medizinischen Fragen. Ich fragte, sind Sie als Kind besprochen worden? Antwort, Ihr Vater sei selber Besprecher. Er sagt, da kommen Ihre Hautkrankheiten her. Ich wiederhole, nicht Ursache, aber der Nährboden, das Milieu, die Atmosphäre, in dem solche Sachen sich zeigen. Bei dieser Frau war es geschenkt von Gott. Sie war willig und bereit, ihr Leben Jesus auszuliefern. Sie beichtete alles, was sie wusste, was der Geist Gottes ihr aufdeckte, und lieferte ihr Leben Jesus aus. Ich habe dann noch einen gläubigen Bruder dazugenommen, und wir haben für diese Ekzeme gebetet, dass Gott sie heilen möge. Der gläubige Bruder war auch ein gläubiger Pfarrer. Ein Jahr darauf traf ich den Pfarrer wieder und fragte ihn, wie geht's der jungen Frau? Sie ist seither gesund. Eine Heilung für solche Dinge, wenn sie okkult bedingt sind, gibt es nur durch Christus und nicht durch einen Dermatologe, durch einen Facharzt der Hautklinik. Jesus ist der Einzige, der mit okkulten Belastungen und spiritistischen Auswirkungen fertig wird, und keine Nervenheilanstalt. Eine weitere Auswirkung des Spiritismus ist die Entwicklung medialer Fähigkeiten. Dazu gehören die medialen Warträume, die Psychometrie, die Pendelfähigkeit, die Trancefähigkeit und vieles andere. Auch die Fähigkeit, mit der Wünschelrute zu gehen. Eines der stärksten Auswirkungen ist das sogenannte Resistenzphänomen. Spiritistisch belastete Menschen reagieren sofort auf eine geistliche Beeinflussung. Nun muss ich ein Schweizer Beispiel bringen. Ein Prediger brachte mir eine Frau in die Seelsorge. Ich bete gewöhnlich mit solchen Leuten, bevor ich mit ihnen spreche. Ich falte die Hände und bete, da fällt die Frau in Trance, verliert das Bewusstsein und sackt auf den Boden. Das ist das Resistenzphänomen, wenn bei einer geistlichen Beeinflussung, also Gebet oder Vorlesen eines Bibelverses oder eine vollmächtige Kündigung, dann fallen diese Leute in Trance. Oder sie springen auf und rennen aus der Kirche raus. Das habe ich manchmal erlebt. In Curitiba in Brasilien sind mitten in der Predigt 3 Frauen losgerannt. Manche werfen sich sogar hinterher unter ein Auto. Als ich Amen sagte, kam diese Schweizer Frau wieder zur Besinnung. Sie wusste nicht, was mit ihr vorgefallen war, und fragte, wo bin ich? Was ist mit mir los? Dann habe ich ihr auf den Kopf zugesagt, Sie haben Spiritismus getrieben oder Sie kommen aus einer spiritistischen Familie. Zuerst sagte sie nein. Sie hat gar keine rechte Vorstellung gehabt, was Spiritismus ist. Und dann habe ich ihr viele, viele Dinge vorerzählt. Und dann kam es raus. Ihr Mann war 9 Jahre zuvor gestorben. Eine Spiritistin hat sie eingeladen in die spiritistische Sitzung mit dem Hinweis, sie könne dort Kontakt bekommen mit dem verstorbenen Mann. Sie tat das, und dann wurde sie angelernt, ihren verstorbenen Mann selber zu rufen. Sie hat 9 Jahre lang jede Nacht ihren Mann gerufen. Es fällt mir außerordentlich schwer, und hat sogar die Ehe geführt mit dem. Das war aber nicht der verstorbene Mann. Wir haben im Alten Testament eine solche Stelle, in 1. Mose 6, wo die gefallenen Engel sich mit Menschentöchtern einlassen. Daraus entstanden Riesenvölker, so steht's in 1. Mose 6. Ich habe dann dieser Frau den Weg zu Jesus gezeigt, Der Prediger saß dabei. Es war ein hartes Stück Arbeit. Es kommt selten vor, dass praktizierende Spiritisten frei werden. Das geschieht nur, wenn Jesus selber eingreift. Dazu ist er erschienen. Am Mittwoch hören wir über die dreifache Vollmacht der Jünger Jesu. Er gab seinen Jüngern die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Nun kommen wir zum letzten Abschnitt. Wie sieht die Seelsorge aus? Wie kommt man los? Wenn ein Spiritist nicht willig ist und bereit, sein Leben Christus auszuliefern, gibt es keine Chance. Das gilt nicht nur für den Spiritismus, das gilt für alle Formen der okkulten Praktiken. Das ist die Voraussetzung, die Bereitschaft, Jesus anzunehmen als den Herrn und Heiland. Dazu gehört im Folgenden auch eine Lebensbeichte. Ich zwinge niemand zur Beichte, denn die Beichte soll freiwillig sein. Wenn aber einer spiritistisch oder okkultistisch belastet ist und er ist nicht bereit zu beichten, kommt er nicht los. Denn Okkultus heißt verborgen, geheim, dunkel. Das Gegenstück dazu heißt ins Licht treten. Wer nicht bereit ist, aus der Dunkelheit herauszukommen und Jesus anzunehmen, gibt es gar keine Chance. In dem Buch Okkultes ABC habe ich 20 Punkte der Befreiung genannt. Verstehen Sie das bitte nicht als System, als Schablone, als Methode. Unser Gott braucht kein System. Er kann alle 19 Punkte überspringen und gleich zum 20. kommen, die völlige Befreiung. Ich muss aber vom Neuen Testament her möglichst viel sagen, was zur Frage der Befreiung gehört. Dazu gehört auch das Beten und das Fasten. Das sagt Jesus, Matthäus 17, 21. Diese Art fährt nicht aus, denn durch Gebet und Fasten. Ich kann die Punkte nur nennen. Man muss sich auch lossagen. Den Zaubereisünden sind ein Bündnis mit dem Teufel. Das muss radikal gesagt werden. Zaubereisünden, Wahrsagerei, Magie, Spiritismus sind ein Bündnis mit der Finsternis. Und dieses Bündnis muss gebrochen werden. Im Alten Testament steht einmal, ihr sagt, wir haben unseren Bund mit dem Teufel gemacht. Das gibt's auch heute noch, Teufelsbündnisse. Ich hatte Menschen in der Seelsorge, die sich dem Teufel verschrieben hatten. Das ist noch schlimmer als Spiritismus. Ich habe in meiner Kartei rund 100 Beispiele von teufelsverschriebenen Menschen, die sich den Finger angeritzt haben und haben sich mit dem Blut dem Teufel verschrieben. Das gibt schauerliche Bindungen, die enden häufig im Selbstmord oder in einem tödlichen Unfall. Dieses Bündnis muss man kündigen, lossagen. In der griechischen Sprache heißt das apeipein. Das Wort kommt vor in 2. Korinther 4, Vers 2. Apeipameta, tapsichra, tes aischynes. In der portugiesischen Bibel ist das am besten übersetzt. Lasst uns lossagen vom Okkulten, heißt es in der portugiesischen Bibel. In deutschen Übersetzungen ist das nicht so deutlich. Denn Okkult ist das gleiche, Okkultus, das lateinische Wort, ist das gleiche wie das griechische Psychros. Ab aipameta ta psychras, psychra ist der Plural. Lasst uns die okkultigen Dinge stoppen, aufhören, lossagen. Manches Mal was ich heute noch selten tue, ist das Lossprechen im Namen Jesu. Als junger Pfarrer, als ich noch wenig Erfahrung hatte, habe ich das öfters getan und dabei die Erfahrung gemacht, dass die Macht der Finsternis mich angreift und mir Ohrfeigen gibt. Ich bin von Jahrzehnt zu Jahrzehnt vorsichtiger geworden. Das griechische Verbum für lossprechen heißt apolio. Wir finden das zum Beispiel in Lukas 13, Vers 12. Dort heißt es apolelisai, sei losgesprochen von deiner Krankheit. Es gibt noch andere Worte im Griechischen, die aber nicht alle im Neuen Testament zu finden sind. Aber apolio findet man im Neuen Testament. In heftigen Fällen kann man auch im Namen Jesu gebieten. Das machte Paulus in Philippi, Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18. Die Wahrsagerin von Philippi, das war auch so eine fromme Spiritistin, die hat die Volksmenge hineingerufen, diese Männer sind Knechte Gottes des Allerhöchsten. Ihr müsst auf die hören. Das war doch richtig. Paulus hat aber den Wahrsagegeist erkannt und sagt, im Namen Jesu gebiete ich dir, fahre aus, du unreiner Geist. Gebieten im Namen Jesu, das habe ich oft tun müssen und gern getan. Satan fürchtet das Gebieten im Namen Jesu. Jakobus sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Man wird ja als Reichgottesarbeiter oft beschossen. Nicht nur von Psychopathen, von Menschen, die falsch geschichtet sind, sondern auch von dämonischen Mächten. Und da muss ich einfach zu meinem Schutz im Namen Jesu gebieten. Und Satan flieht, wenn er uns beim Kreuze sieht. Satan flieht, wenn wir in Vollmacht den Namen Jesu gegen ihn gebrauchen. Denn das, den Namen Jesu kann er nicht leiden. Ich habe nun ein paar wichtige Punkte genannt. In ganz schweren Fällen muss man einen Gebetskreis einsetzen. Etwa die Frage der Besessenheit. Ich habe viele Besessenen in der Seelsorge gehabt und habe da Erfahrung gesammelt. Manchmal halte ich einen ganzen Vortrag über die Frage der Besessenheit und wie man mit solchen Leuten umgeht. Wenn solche Menschen in der Seelsorge sind, die machen einem viel Mühe und Not. Und da nehme ich gern noch ein paar Brüder dazu. Ich sage oft, Seelsorge an hart gebundene Menschen ist Teamwork, Gemeinschaftsarbeit. Ich gebe zum Schluss ein solches Befreiungsbeispiel. Und dann muss ich Schluss machen, denn ich habe meine Zeit überschritten. Es war in einem badischen Dorf. Ich bekam die Erlaubnis, darüber zu sprechen, ohne Namen zu nennen. Ein junger Mann kam in die Seelsorge. Er war innerlich umgetrieben, war aber doch aufgeweckt durchs Wort Gottes. Er wollte zu Christus kommen, konnte aber nicht. Als ich mit ihm betete, fiel er auf den Boden, verlor aber nicht das Bewusstsein, wie diese Frau, von der ich vorhin sprach. Aber er fing an zu lästern. Als ich Amen sagte, entschuldigte er sich und sagt, ich will ja gar nicht Gott lästern. Ich bin von einer fremden Macht gezwungen worden. Sag ich, dann haben Sie Zauberei getrieben. Sagte, ich weiß von nichts. Waren Sie beim Besprecher? Nein. Dem musste ich auch eine ganze Litanei vorerzählen, was alles dazugehört. Plötzlich kam Folgendes ans Licht. Als 7- oder 8-jähriger Junge hat er im Hof Holz gehackt und hat sich dabei den Zeigefinger der linken Hand durchschlagen. Der Knochen war durch, der Finger hing nur noch an einem Hautfetzen. Der Vater hat ihm schnell den Arm abgebunden gegen die Blutung und dann rannte der Vater mit dem Jungen zum Schäfer. Der war ein Besprecher. Viele Schäfer besprechen. Ist geradezu eine prädisponierte Berufsgruppe, Schäfer. Da wurde er besprochen und der Finger heilte enorm rasch. Das war die Ursache, dass der zu lästern anfing, als ich mit ihm betete. Ich habe mir dann gesagt, da komme ich allein nicht durch, bin raus und habe noch zwei gläubige Brüder genommen. Ich war ja bei einer Evangelisation. Diese beiden Brüder nahm ich dazu. Wir nahmen den Burschen in die Mitte. Als wir drei beteten, fiel der wiederum auf den Boden und fing an zu fluchen und zu lästern. Das war für mich nun das Startzeichen. Ich dachte im Herzen, hier hilft nur noch eines. Ich habe im Namen Jesu diesen Mächten geboten. Und dann hörte er auf, entschuldigte sich und fing an, Gott für seine Befreiung zu danken, und er ist frei geblieben. Nicht alle, die frei werden, bleiben frei. In Lukas 11,24 steht, die Geister, die ausgetrieben sind, die kommen gern zurück. Man muss sich also auch vor der Rückkehr schützen. Ich habe jetzt nur punktmäßig angedeutet, was alles zur Seelsorge gehört. Ich kann an einem Abend nicht alles bringen. Vergessen Sie aber das eine nicht. Solange die Spiritisten und die Besprecher in ihrem dämonischen Sündenleben drinstecken, da fühlen sie sich wohl, wie das Schwein im Dreck. Wenn sie aber frei werden wollen, wenn sie zu Jesus kommen wollen, dann setzt der Teufel ein. Dann gibt es furchtbare Widerstände. Das ist das Resistenzphänomen. Und in solchen Fall muss ein derartiger Mensch zu einem erfahrenen Seelsorger gehen und zu Männern, die geistliche Vollmacht haben. Christus macht auch heute noch Menschen frei. Und das wäre mein Wunsch in diesen drei Tagen, die ja sehr kurz sind, dass Jesus einigen von ihnen frei macht. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Seitdem ich weiß, dass ich nach Zürich muss, habe ich mit meiner Frau gebetet, Herr, gib uns in diesen drei Tagen einen Durchbruch. Ich bin nur ein schwacher Mensch, ein schwacher Prediger. Aber der Geist Gottes kann das wirken, was ich nicht kann. Denken Sie daran, dass Jesus Sie frei machen kann und lösen von allem, was Sie bindet. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir. Du bist der Herr im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und dir ist alle Gewalt gegeben, auch über die finstern Mächte. Wir preisen dich, wir rühmen deinen Namen. Herr Jesus, lass es heute passieren, dass Menschen frei werden durch deine Tat. Gib uns in diesen drei Tagen einen geistlichen Durchbruch. Herr Jesus, wir brauchen dich. Du weißt, wie es um unser Glaubensleben bestellt ist. Du weißt um alle Müdigkeit, um alle Lauheit und Trägheit, um alle Weltverflochtenheit. Durchschneide du alle Banden und Strücke und lass viele von uns eine Befreiung erleben. Wir danken dir. Amen.